Die Römer spielten in der Betongeschichte eine entscheidende Rolle. In der zweiten Hälfte des dritten vorchristlichen Jahrhunderts wurde in Karthago oder Kampanien eine Betonmischung aus Zement und Ziegelsplittern entwickelt. Und die wurde dann gegen Ende des Zweiten Punischen Krieges zum ersten Mal beim Bau von Wohngebäuden in Rom verwendet. Und die Römer haben dann aus dieser Betonmischung in der Folgezeit das Material weiterentwickelt. Und dieser Baustoff, der da entstanden ist, auch als römischer Beton bekannt. Das war so mit Ziegelmehl und Vulkanasche gemischter Kalk, Wasser und Sand. Und dieses Material zeichnete sich dann durch eine hohe Druckfestigkeit aus. Also daraus wurde unter anderem die Kuppel des Pantheons in Rom gebaut, die einen Durchmesser von 43 Metern hat, diese Kuppel, und bis heute erhalten ist. Beton. Das ist unser Thema heute in der SWR2-Matinee. Und jetzt wollen wir mit einem Fachmann weiter und mehr über die Geschichte des Betons, dieses Materials sprechen. Ich begrüße den Materialforscher Peter Richner von der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt in Zürich. Guten Morgen, Herr Richner.
Guten Morgen, Frau Reichert.
Vom römischen Beton bis heute, wie und was hat sich in der Geschichte der Materialentwicklung getan? Jetzt mal so in einem kurzen, großen Überblick.
Ja, die Einleitung haben Sie ja sehr schön gemacht mit der Schilderung dessen, was die Römer geschafft haben. Leider ist dann dieses Wissen wie vieles andere im Mittelalter verloren gegangen und erst so ab 1800 ist man dem wieder auf die Spur gekommen, vor allem zuerst in England, wo man dann schlussendlich diesen berühmten Portland-Zement entwickelt hat und von da an eigentlich ab Mitte des 19. Jahrhunderts ist es dann rasant vorwärts gegangen. Also man war wieder in der Lage, Beton herzustellen. Dann ist in Frankreich, Hermonnier hatte diese geniale Idee, die Zugfestigkeit des Betons, die ja eine Schwäche ist, dieses Baustoffs eben zu kompensieren, indem er Stahlgeflechte eingelegt hat und der Stahl übernimmt dann die Zugfestigkeit. Später hat man noch gelernt, dass man diesen Stahl sogar vorspannen kann und so noch mehr Festigkeit erreicht. Und im 20. Jahrhundert und auch in diesem Jahrhundert ging es dann vor allem darum, die Festigkeit zu erhöhen, die Dauerhaftigkeit zu erhöhen und in jüngster Zeit natürlich den CO2-Footprint von diesem Material zu reduzieren.
Das heißt, es wird tatsächlich immer noch an diesem Material weiter geforscht, weiter gearbeitet, er wird verändert?
Ja, das ist so und das lohnt sich natürlich auch, auch wenn es vielleicht heute nicht mehr die riesengroßen Schritte gibt. Aber man muss sehen, Beton ist das wichtigste Baumaterial, das weltweit eingesetzt wird. Es wird geschätzt, dass man etwa 1,5 Kubikmeter pro Person und Jahr verbaut, also bezogen auf die Weltbevölkerung. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie da jetzt nur einen ganz, ganz kleinen Fortschritt machen, der multipliziert sich natürlich enorm.
Und was ist jetzt das, was im Augenblick der größte Fortschritt ist? Also ich habe gelesen, Carbonbeton gibt es. Das ist wichtig, weil es da keinen Rost mehr geben kann? Oder was ist das Entscheidende an diesem Beton?
Ja, man muss vielleicht etwas das umfassender anschauen. Die Stärke des Betons ist die Druckfestigkeit. Das heißt, er kann sehr viel Druck aufnehmen, aber wenig Zug. Und wie schon gesagt, eine Möglichkeit ist, das mit Stahlarmierung zu kompensieren. Jetzt ist es aber so, dass der Stahl natürlich korrodiert über die Zeit und die Korrosionsprodukte, die haben ein größeres Volumen als der Stahl und das führt dazu, dass dann der Beton aufgesprengt wird, es gibt Risse und dann geht die ganze Struktur kaputt. Damit das nicht passiert, muss man eine relativ hohe Überdeckung der Armierung mit Beton haben, so etwa 3 cm oder mehr. Und jetzt eine Möglichkeit ist natürlich, dass ich das statt Stahl ein anderes Material nehme, das eben nicht korrodiert. Das können Glasfasern sein oder die von Ihnen angesprochenen Kohlenstofffasern.
Also Carbon dann?
Mhm. Ja, genau.
Was ist Lichtbeton? Was ist da das ganz Neue oder andere?
Lichtbeton ist, ja, ich sag mal, ein Nischenprodukt, das aber natürlich sehr, sehr schöne Eigenschaften haben. Normalerweise, Sie kennen Betonwände, die sind opak, da sehen Sie nicht durch. Das ist sehr eben typisch Massivbau. Und jetzt kann man aber da Fasern einlegen, lichtleitende Fasern, das können Polymere sein oder Glas, die durch die ganze Wand durchgehen. Und die dann eben Licht durchleiten können. Man kann, wenn man da ein paar Prozent volumenmäßig dieser Fasern da einlegt, schon sehr schöne Effekte erreichen. Man kann dann entweder einfach Tageslicht da durchbringen oder man kann natürlich auf der einen Seite dann mit Kunstlicht arbeiten, LED-Leuchten, farbigen und so quasi eine Betonwand farbig animieren.
Und Blähbeton ist jetzt ein Material, wo man nicht mehr so diese herkömmliche eindimensionale, also geschlossene Fläche hat, sondern da gibt es so Luftporen. Ist das das Entscheidende bei diesem Material?
Beton selber leitet die Wärme relativ gut. Also typischerweise, wenn Sie den Beton anfassen, haben Sie das Gefühl, er ist kalt, weil er die Wärme von Ihrer Hand abzieht. Das ist natürlich heute mit den gestiegenen Anforderungen bezüglich Energiehaushalt am Gebäude eine gewisse Herausforderung. Jetzt entweder können Sie da außen oder innen ein Isolationsmaterial aufbringen oder Sie können versuchen, die Wärmeleitfähigkeit des Betons selber zu reduzieren. Und es ist so, dass Luft selber die Wärme weniger leitet als Beton. Also der Blähbeton ist in dem Sinn ein Beton, der sehr viel Luftporen hat und damit auf das gleiche Volumen bezogen eine kleinere Wärmeleitfähigkeit hat.
Mhm. Herr Richner, jetzt haben Sie es ja schon gesagt, Beton ist der meistverbrauchte Baustoff weltweit. Das bedeutet ja aber auch, dass es eine große Herausforderung prinzipiell ist, also wie man CO2-Emissionen reduzieren kann, also das Verhältnis dieses Materials zu dem, was der Umweltschutz heute erfordert.
Das ist so und es gibt eigentlich drei unterschiedliche Strategien. Die eine ist, ich versuche die Zementchemie zu verändern, sprich ich versuche weniger Kalk zu brennen, weil aus dem Kalk entsteht CO2. Ich versuche ein Mineral zu nehmen, das ich bei weniger hohen Temperaturen brennen muss, dann brauche ich weniger Brennstoff. Und ich versuche alternative Brennstoffe zu nehmen statt fossile Brennstoffe. Das ist ein Weg. Der zweite ist, dass ich versuche, die gleiche strukturelle Eigenschaft mit weniger Material zu erreichen. Sprich, ich versuche schlanker zu bauen. Das war der Grund, beispielsweise mit Vorspannen zu arbeiten. Das ist der Grund für den von Ihnen angesprochenen Carbonbeton, weil ich dort eben auch mit weniger Material die gleiche Funktion erreiche. Und das Dritte ist, ich versuche wirklich, das so dauerhaft wie möglich zu bauen. Sie haben die römischen Bauwerke angesprochen. Das Pantheon steht nach Tausenden von Jahren noch. Also man sieht, Beton hat ein enormes Potenzial. Aber natürlich nur, wenn der sauber verbaut wird. Und dazu gehört auch, dass man eigentlich Beton nur dort einsetzen soll, wo man davon ausgeht, dass dieses Bauteil mehrere Jahrzehnte überdauern soll. Oder es ist natürlich ein enormer Verschleiß von Ressourcen, wenn man etwas in Beton baut und das dann nach wenigen Jahren wieder abreißt.
Hat man da wirklich eine Möglichkeit einzuwirken? Also man kann ja den Architekten oder den Bauherren nicht verbieten, Beton zu benutzen, auch wenn sie jetzt was bauen, was nicht für die nächsten 100 Jahre stehen soll.
Ja, ein Stück weit schon. Also einerseits ist Zement trotz allem ein nicht ganz billiges Material. Da gibt es gewisse Limiten. Wenn dann die CO2-Abgabe mal wirklich schmerzhaft hoch wird, dann würde das noch deutlicher. Und das andere ist, es gibt ja auch sehr viele Labels, die versuchen, ressourceneffizientes Bauen zu fördern. Und diese Labels beginnen auch die graue Energie, also dass die Energie, die gebraucht wurde, um das Material herzustellen, dass sie diese graue Energie mit berücksichtigen. Und wenn sie das dann so machen, dann sieht man plötzlich, werden andere Materialien attraktiver.
Herr Richner, die Eidgenössische Materialprüfungsanstalt, was macht die genau? Also entwickelt die neue Rezepturen für Zement und Beton oder was ist Ihre Aufgabe? Oder überprüfen Sie das, was an Entwicklung stattgefunden hat, anderswo?
Nein, wir sind primär ein Forschungsinstitut, das neue Lösungen entwickelt. Das beginnt bei der Entwicklung neuer Materialien. Also das, was ich anfangs erwähnt habe, beispielsweise eben neue Zementchemie, die mit weniger CO2 auskommt, die aber trotzdem die Dauerhaftigkeit bringt. Und da ist dann halt die Herausforderung, Extrapolationen zu machen über das Verhalten über die nächsten Jahrzehnte und nicht nur über die nächsten 3-4 Monate. Das ist ein Teil. Der andere, wo wir uns sehr intensiv damit beschäftigen, sind die Eigenschaften von Ultra-High-Performance, also hochfesten Beton und vor allem in der frühen Phase. Wenn betoniert wird, sind diese Materialien relativ heikel. Es kann zu ungewollter Rissbildung führen, die dann sich negativ auf die Dauerhaftigkeit auswirkt. Und das Dritte, wir arbeiten auch an Möglichkeiten, eben ohne Stahl zu armieren mit alternativen Materialien wie Carbonfasern und Ähnlichem.
Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen guten Sonntag. Peter Rechner von der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt in Zürich. Mögen Sie eigentlich Beton, Betonbauten?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt wunderschöne Betongebäude.
Bei uns geht es jetzt weiter musikalisch mit einer Wetterlage, die für Beton, glaube ich, ganz schlecht ist. Oder Frost ist etwas, wo man vorsichtig sein muss? Oder ist das inzwischen auch so, dass die neuen Betonmischungen da unempfindlich sind?
Ja, also es sollte nicht gerade Frost geben, wenn man betoniert, sonst muss man relativ viel Chemie dazugeben. Aber ansonsten, Frost ist nicht das große Problem, eher das Streusalz, das im Infrastrukturbereich, also Brücken und so, dann mit dem Beton in Kontakt kommt und wiederum die Armierung angreifen kann.